Gamefaces, powered by Blue.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 96 von Gamefaces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast ist wieder einer dieser Gäste, wo man sagt, wenn ihr den nicht kennt, aber vielleicht so ein bisschen nicht Deutsch reden könnt wie ich, aber dafür zumindest an CSGO interessiert seid, dann habt ihr den vielleicht zumindest schon mal gehört. Sein Name ist Matthias Remmert, im Internet kennt man ihn aber als Knochen und er ist ja eigentlich so eins der Urgesteine und eins der Leuchtfeuer der deutschen CSGO-Szene. Er hat unglaublich viel gemacht. Er hat 1999 erstmals CS gespielt und dann direkt 2001 angefangen als Kommentator bei Radio 4 Games. Ist einer der Mitbegründer unter anderem von so Szene-Seiten wie 99 Damage, moderiert im deutschen TV bei Run Esports, ist bei Freaks 4 You unterwegs und generell, wie gesagt, eine der Personen, die man in der deutschen CS-Szene definitiv kennen sollte, wenn nicht sogar kennt. Und jetzt habe ich genug über ihn geredet, jetzt darf er selber über sich reden. Hallo Matthias, hallo Knochen.
Hi, servus. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und freue mich auf den spannenden Austausch mit dir.
Wir kennen uns ja vor allem, kann man ja dazu sagen, schon so ein bisschen privat. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt auf der ESL-Meisterschaft im Frühling 2018,
ja,
glaube ich.
Jetzt musst du pokern, jetzt musst du punkten hier. Ja, auf jeden Fall eine der ESL-Meisterschaften und dann einige Events zusammen mitgemacht, ja.
Unter anderem tatsächlich auch mit Kollege Venom, den wir auch schon hier im Podcast hatten, wo ich natürlich jetzt nebenbei ganz heimlich nochmal raussuchen werde, welche Folge das ist und das so nebenbei einstreue. Aber damit wäre das dynamische, für mich persönlich zumindest, das dynamische ESL-CSGO-Duo dann auch endlich komplett. Da zeige ich meinen Sammelkartenordner, ja, kann ich voll machen. Ein glitzernden Knochen, ein glitzernden Venom. Geil, und irgendwann in 20 Jahren, ja, kann ich das für 1000 Milliarden Euro verkaufen. Ja, ich weiß gar nicht.
Glück.
Ganz furchtbar, meine Social Media Feeds sind aus irgendeinem Grund voll mit Leuten, die Pokémon-Kartenpacks aufmachen, obwohl ich bewusst immer schnell weiter scrolle und sage, so, kein Interesse, aber anscheinend irgendwer da draußen will, dass ich Pokémon-Karten kaufe. Ich weiß auch nicht warum.
Am Rande kriege ich es auch mit. Ist nicht ganz meine Welt, aber zumindest in meiner Kindheit natürlich auch mit den wunderbaren Panini-Bildchen aufgewachsen und da auch immer fleißig gesammelt, getauscht und Heftchen voll gemacht.
Sammelst du die, es gibt ja diese CSGO-Sammelkarten. Bist du da drin?
Ich habe lange mit mir gerungen, ob oder ob nicht, ob man irgendwie dann so der Early Adopter ist und da irgendwie mitmacht und darauf spekuliert, dass irgendwann was wert ist. Ich habe früher innerhalb von Steam, also bei den Majors und sowas, da immer fleißig gesammelt und auch geschaut, dass man was hat. Ich habe auch einige Sticker für ganz gut Geld verkauft, also für meine Verhältnisse. Ich glaube, den teuersten Sticker, den ich verkauft hatte, war irgendein Ami-Sticker für $120 oder so. Also es war schon ordentlich.
Schmerz nichts. So für die, die es vielleicht nicht wissen, muss man jetzt dazu erklären, dass es sich hier nicht um haptische, anfassbare Sticker handelt, sondern um digitale Sticker, die man eben in Counter-Strike auf seine Waffen kleben kann.
Ja.
Und da gibt's halt ja natürlich irgendwelche Grafiken, da gibt's aber mittlerweile auch so diese geilen Signature-Sticker,
korrekt,
wo du dann natürlich das Team-Logo hast und dann eben die Unterschrift von verschiedenen Pro-Gamern. Also du kannst dir quasi Autogramme deiner Lieblings-CSGO-Spieler auf deine Lieblingswaffe draufkleben.
Ja, und dann kannst du ihn nicht mehr abmachen. Also kannst du ihn abmachen, aber dann ist er quasi kaputt. Also er wird quasi wie abgeschabt. Und
wie das halt mit Stickern ist, ne?
Ja, so ist es.
Also klar, manche Sticker, ich weiß noch früher, das war auch so ein Ding, ne? Sticker sammeln.
Sticker-Album, ja.
Ja, und dann so hast du
Leuchtsticker und dann manche
genau,
mit so
die Glitzis.
Und ja, genau.
Ja. Ja. Und die, ich finde die, da gab es ja diese dreidimensionalen, die man so leicht eindrücken konnte,
ja,
die so leicht angewandt, die konnte man wieder abmachen,
ja,
weil die gingen halt nicht kaputt, die waren aus,
korrekt,
na, die sind ja alle irgendwie aus Plastik, aber die waren aus so härterem Plastik, die haben vielleicht nicht mehr geklebt, aber zumindest konntest du die abmachen und notfalls einfach mit einem Prittstift irgendwie hinten drauf und woanders rankleben.
Ja. Die geilen Leuchtsterne an der Decke, ja.
Das stimmt, ja, die biolumineszierende, wie auch immer das heißt, wenn Sachen sich mit Sonnenlicht aufladen und dann nachts
leuchten. Ja,
großartig.
Ja, wunderbar.
Gibt's dann bestimmt auch, ey, wenn's das gäbe, so Leuchtsticker, und dann stell dir mal vor, du spielst irgendwie eine Runde Dust und dann sitzt da einer so in den Katakomben irgendwo drin und du siehst den nicht, oder? Aber du siehst so eine leuchtende AK mit so Sternen drauf.
Ja, wie es dann blinkt, ja, Rainbow Colors, Schöne
voll
Disco
der,
im Katakomben.
Voll der Buff, generell bei jedem etwas dunkleren, auch so irgendwie Rainbow Six Siege, da sitzt irgendwo einer, es liegt so unterm Bett und dann kommt so ein leichter Leuchtschauer und du weißt so, okay,
ja,
da sitzt da der Hund, ja.
Wer weiß, wo die Reise noch hingeht, ja.
ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber vielleicht gibt's dann irgendwann auch ja richtige Sticker zum Nachkaufen. Wie gesagt, weil diese Trading Card Dinger, ich krieg das über einen Kollegen mit, der macht das tatsächlich und gibt dann immer an mit seinen Hero und dann Phalanx Edition und was weiß ich was. Und dann denke ich mir so, okay, die Spieler kenne ich. Ja? Ja. Bin ich mittlerweile tief genug drin, um zu wissen, wer ein Simple ist zum Beispiel. Wobei ein Simple kann man wirklich kennen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich war immer so ein, wenn ich Karten gespielt habe, dann halt auch um zu spielen und nicht um um zu sammeln. So.
Ich habe tatsächlich das ESL Monopoly hier zu Hause, ne, wo du dann mit den Teams und quasi da umgehst. Das ist ganz witzig.
Aber hast du dann, also baust du dann trotzdem Hotels oder baust du dann E-Sport-Arenen? Du
baust dann quasi deine Clans, ja.
Okay, muss ich mal reingucken.
Das ist ganz witzig.
Ist das anders vom, also natürlich der Grundgedanke wird gleich sein, aber ist es trotzdem ein bisschen anders als das Standard-Monopoly? Also von so Spielmechaniken?
Ich glaube, von der Spielmechanik ist es relativ ähnlich. Ist halt einfach nur auf E-Sport umgemünzt und gebrandet. Und damit ist es ganz witzig.
Ich muss nur gerade dran denken, ich habe irgendwann mal dieses, auch wenn wir abdriften, aber ist halt so, dieses Super Mario Monopoly mir geholt, wo es halt auch so irgendwie, ich glaube, da gibt es Items und so. Und das ist natürlich prinzipiell wie Monopoly, aber da sind so ein paar andere Game Design Änderungen drin, wo ich mir denke, okay, da hat jemand wirklich Monopoly genommen und gesagt, was sind so Dinge, die man aus dem Mario-Universum kennt?
Ja.
Wie bauen wir die jetzt in dieses uralt Monopoly-Spiel ein, um das eben im Kern zu behalten, aber gleichzeitig frisch und neu zu machen, dass man sagt, okay, das ist nicht einfach nur Monopoly und du läufst halt nicht mit dem Schuh, sondern mit dem Yoshi.
Ja.
Wie komme ich denn jetzt von veränderten Monopolys zu wahrscheinlich gar nicht. Auf Oldschool, das ist, siehste, es ist immer gut, mit Profis zu arbeiten. Ja, da brauche ich mein Gehirn nur halb anstrengen. Kann ich eigentlich auch alleine monopolieren lassen, sag ich schon, moderieren lassen. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen, wie es bei dir angefangen hat. 2001 habe ich schon gesagt, direkt 2 Jahre, nachdem du das erste Mal an CS selber dran saßt, hast du bei Radio for Gamers als Kommentator angefangen. War das so ein Ding, wo du einfach reingeschubst wurdest oder war das so... Also wie kommt man dazu? Das ist ja...
Im Prinzip mit so ein bisschen Hürden. Tatsächlich... war in der damaligen Zeit eigentlich alles über Schule, ist alles über die Schule gelaufen. Das heißt, irgendein Klassenkamerad meinte irgendwann zu mir, der hat so ein neues Spiel, da kommt er mal vorbei, dann zocken wir schließen unsere PCs miteinander an und zocken das mal, wird mir bestimmt gefallen. Und dann haben wir Counter-Strike gespielt, damals in der, ich glaube, 6.0 Beta, haben die ganze Nacht gezockt, CS Menschen war die Map und habe immer auf die Schnauze bekommen. Es war aber trotzdem witzig, weil wenn man dann doch mal irgendwie eine Runde gewonnen hat, dann war das ganz cool. Und irgendwann gab es dann die erste Garagen-LAN bei ihm zu Hause, auch mit anderen aus der Klasse und daraus ist dann ein Clan entstanden mit 4 Leuten aus unserer Klasse und einem aus einer Parallelklasse. Und dann haben wir da die Clan-Base und Co. unsicher gemacht und da schön gezockt. Und irgendwann hat mir der gleiche Klassenkamerad, Kumpel, hat mir dann einen Link geschickt und hat gesagt, ey, da ist jeden Freitag, läuft da in diesem Radio, das ist so ein Webradio, da läuft da Counter-Strike. Da kommentiert einer so ein Counter-Strike-Match und danach macht er noch irgendwie eine Show drumherum und sowas. Und ich so, okay, höre ich mal rein. Und dann habe ich da irgendwie auf den Link draufgeklickt und habe dazugehört und fand es irgendwie ganz geil. Und dann konnte man sich irgendwie auch was wünschen und grüßen, musste dafür aber ins IRC gehen. Das war damals für mich so kein Plan, was es ist. Da hat man das irgendwann runtergeladen, ist dann in diesen Channel gegangen und hat sich das mal angeguckt, was da so passiert. Mhm. Und dann hat man irgendwann da mal einen Gruß hinterlassen und dann konnte man dort auch anrufen. Dann habe ich da angerufen, habe wieder aufgelegt, weil ich so nervös war. dann habe ich nochmal angerufen und dann gab es eine Blitzgrußrunde und da war halt so nur anrufen, Namen sagen und wieder auflegen halt so. Ne? Also es war perfekt für mich. Also habe ich es gemacht und dann kam man so ein bisschen rein und der Typ dort, der Real L, der hat immer die Sendung moderiert, der hat den Namen Knochen so geil ausgesprochen und dachte mir, es klingt so geil. Und dann habe ich mich irgendwann dort beworben und die haben gesagt, so, ey, bei uns ist halt wir legen halt viel Wert auf Equipment. Das heißt, man sollte halt schon irgendwie ein Mischpult haben, gescheites Mikrofon, bla bla. Und ich war da irgendwie 15. So, ne? Also ich hatte da jetzt kein DJ-Equipment oder irgendwie Mischpult oder sowas zu Hause. Also dachte ich mir, ja gut, dann schade so, ne? Ich kaufe mir jetzt ja nicht so ein Zeug, ich weiß ja nicht, ob es mir Spaß macht oder nicht. Mhm. Und zu der Zeit hat dann ein anderes Webradio aufgemacht und die hatten eine Castings gehabt. Da hatte man immer ich glaube, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde hatte man Zeit, konnte da auf diesen Kanal rauf, dann konnten Leute abstimmen, wer in die nächste Runde kommt, und von drei haben es zwei weiter geschafft, und ich war dabei. Und dann von Radio for Gamers haben aber auch Leute dazugehört bei diesem Casting, und die haben mir danach geschrieben und meinten, ey, das war doch ganz cool und krass, das ohne Equipment doch so gut und bla bla, und sie würden mir eine Chance geben. Und dadurch habe ich dann bei Radio for Gamers anfangen können. Dann habe ich mein Mischpult gekauft. Da war dann einer von den Kollegen, der hat irgendwie Nähe Frankfurt gewohnt, ist dann zu Besuch gekommen, da hat man sich da getroffen, der hat mit mir dann irgendwie Equipment ausgesucht. Und dann, weiß ich noch, habe ich noch Rest D-Mark bezahlt und dann den zweiten Teil quasi dann schon in Euro. Also hat man noch irgendwie so den Rest D-Mark losgeworden. Und dann, ja, das war quasi der Startschuss. Also ne, über Umwege dann zu Radio for Gamers. Und da hat man dann diverseste LAN-Partys besucht und von dort berichtet.
Aber war das einfach so ein Ding, was für dich auch vollkommen klar war, dass du Sachen moderierst? Also war das was, wo du auch in der Schule irgendwie zum Beispiel schon immer gesagt hast, so, du warst irgendwie der Klassenclown oder du hast besonders gern Vorträge gehalten und vor Leuten geredet? Weil wenn du jetzt sagst, du warst zu aufgeregt, um bei einem Radio anzurufen und nur kurz wen zu grüßen, ja, zu, oh, ich bewerbe mich mal als Moderator. Ja. Der Schritt erschließt sich mir nicht ganz.
Der Sprung ist groß, ja. Tatsächlich bin ich, also auch heute noch, gerade so in neuen Gruppen bin ich immer erstmal so zurückhaltend und guck mir das an. Und wenn man dann warm mit Leuten wird, dann ist so, ne, wenn das Eis gebrochen ist, dann ist easy. Aber ich war schon auch in der Schule, man hat immer irgendwie so einen guten, großen Freundeskreis gehabt. Man war schon so auch so unterhaltsam. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Klassenclown war und nur Scheiße gemacht habe, aber zumindest die richtigen Pointen gesetzt, sagen wir es mal so. ja, also mündlich war ich auch immer gut. Von daher, also es passt schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich gesagt habe, meine Laufbahn, ich möchte gerne irgendwann Moderator sein oder irgendwie, ne, vor Kamera stehen oder vor Publikum stehen. Aber ja, es hat irgendwie, hat es dann ganz gut gepasst und dann hat man sich so reingefunden. Und meine, zu der Zeit hatte man auch noch weniger Charme, sage ich mal. Dann war das auch dann relativ easy, das zu machen. Und es war dann ganz cool, hat Spaß gemacht. Und für mich war es ja auch mal so ein Ausprobieren und Umtesten. Mhm. So, ne? Aber ich habe, glaube ich, trotzdem relativ früh erkannt, auch wenn ich gerne gezockt habe, ich werde nie so gut sein wie die ganz großen Pros, wo man irgendwie mal hin wollte, und habe schnell erkannt, ich kann was anderes, wo ich ganz gut drin bin oder zumindest großen Spaß dran habe, ja, habe das dann sehr akribisch verfolgt.
Du hast dann so diesen nicht Schritt gemacht, aber so eine Reise gemacht, die man so auch versteht, und hast dich dann unter anderem bei Freaks for You beworben und dann ging das einfach weiter. Du hast als Praktikant angefangen, bist dann Azubi geworden, bist dann Projektleiter geworden, dann Abteilungsleiter für TV und bist mittlerweile heutzutage der Senior Vice President TV and Media Production, was natürlich sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig klingt.
Und Product auch, sehr, ja.
Oh, okay. Entschuldigung.
Alles
gut. Ich wollte dein Lichtchen nicht auf den Scheffel stellen. Ja. Aber das ist ja auch so ein Ding, wo man dann wahrscheinlich auch irgendwie reinrutscht. Also klar, es hat dich bewusster beworben. Aber es gab ja damals keine wirklichen Studiengänge dazu. Ne? Es gab keine Ausbildung. So, wir haben mit Mori zum Beispiel schon mal geredet, den man ja auch kennt, der Kollege Mori von den Freaks und von den Spandauern, der mittlerweile ja einen Ausbilderschein hat und der diesen Job schon so lange macht, dass er mittlerweile tatsächlich Leute ausbilden könnte.
Korrekt, ja.
Aber das gab es ja damals
Ausbilder
nicht.
Ich war tatsächlich sogar.
Du warst Moris Ausbilder?
Ja, ja, ja.
Abgefahren.
Ja.
Also Ausbilder im Sinne von, aber wirklich Ausbilder oder im Sinne von, du hast ihm quasi die Sachen beigebracht, nee, aber nicht?
Ich stand quasi in seinem IHK, als Ausbilder war ich benannt.
Ach, hast du einen Ausbilderschein dann?
Ja, ja.
Abgefahren. Okay, ja, dann ist ja die perfekte Frage, die ich habe, weil wie gesagt, es geht eben um dieses, ne, bei dir war es ja viel Learning by Doing, also du musstest dir das alles selber beibringen, weil es eben, für dich gab es keinen Knochen, der dir das hätte beibringen können. Und weil halt auch die Gaming-Szene damals ja immer noch komplett in den Kinderschuhen steckte. Aber wenn du es jetzt heute nochmal machen müsstest, so, würdest du es anders machen? Also beziehungsweise, was würdest du so Leuten an Tipps geben, die jetzt sagen, ich will das auch gern machen und heutzutage hätte ich ja Mittel und Wege, wie ich es machen kann?
Also, ich glaube, heute hast du auf jeden Fall viel, 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 viel mehr Möglichkeiten als damals. Ich glaube, damals war es auf der einen Seite einfacher reinzukommen, als es heute dann vielleicht der Fall ist.
Weil es so wenig waren noch?
Ja, weil der Markt überschaubar war und man kannte sich halt einfach untereinander so, ne? Also gerade dieses Thema Vitamin B, was ja immer gerne benannt ist, damals war es halt einfach, ja, man kannte sich einfach untereinander. Und ich habe mich auch, also ich habe noch nie eine offizielle Bewerbung an Freaks geschickt gehabt, sondern das war halt einfach so, ne, man kannte sich und ey, hast du nicht Bock? Und da kam immer eins zum anderen so. Und nach Radio for Gamers ging es für mich weiter zu Raute Musik, was dann später Europas größtes Webradio geworden ist.
Kann man durchaus kennen.
Mit JJ und Co. Da hatte ich quasi den Gaming-Part dann aufgebaut und da hatte Freaks for You damals große Angst davor mit ihrem Radio Gamesports, weil dann auf einmal natürlich eine Konkurrenz und Raute Musik war halt einfach ein Name mit extrem vielen Zuhörern und ja, hatten dann halt so ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt damit starten, wie das dann halt so weitergeht. Und waren dann auch auf vielen Events vertreten. GameSpots war quasi so ein bisschen dann das Hausradio von Freaks, die damals die NGL gemacht haben. Das heißt, die ganzen LAN-Partys, gab ja damals die WWCL und die NGL. Und waren deshalb auf den ganzen LAN-Partys dann die NGL mit hatten, vertreten. Und wir haben damals dann so ein bisschen Fokus gehabt auf die Ligen, die Online-Ligen, die es gab, ESL, Friday Night Games, Giga-Liga und sowas. Und dadurch, dass man aber auch auf den LAN-Partys irgendwie unterwegs war, hat man sich ja dann auch immer mal wieder getroffen und miteinander gequatscht. Und irgendwann kam dann die Frage, ey, hättest du nicht Bock, bei Freaks GameSports Radio irgendwie, ne, weiterzuentwickeln, weiter aufzubauen und da in der Richtung was zu machen? Und das war dann 2005 der Fall. Und dann hat man quasi ja schon ein Jahr mehr oder weniger zusammengearbeitet und kannte sich dann nochmal intensiver durch Events, wo man dann auf den diversen LAN-Partys unterwegs war. Damals habe ich auch noch in Frankfurt gewohnt, habe auch damals quasi noch meine... ich hatte mein Fachabi gemacht, habe dann ein Jahrespraktikum gemacht in einem ganz anderen Bereich, Luft- und Raumfahrttechnik und okay. Hatte dann 2006, Ende 2005 hatte ich meinen Ausbildungsvertrag in dieser Firma in Frankfurt schon unterschrieben zum Industriekaufmann und hatte dann aber, weil zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr keine Ausbildungsstellen mehr frei waren, hätte ich quasi gute 9 Monate, 10 Monate Pause gehabt. So hatte ich dann Zeit auch für Freaks for You ein Praktikum zu machen. Und ich hatte
glücklicher Zufall quasi.
Genau, also es war immer so ein bisschen, es gab eigentlich immer oder häufig in meinem Leben so zwei Abbiegungen, zwei Möglichkeiten und je nachdem, welche der Zufall, das Schicksal entschieden hat, ist es dann in die Richtung gegangen. Denn ursprünglich, also Radio hat mir halt viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe auch dann viel gelesen, Bücher, wie man Interviews führt, wie man eine Radiosendung aufbereitet und so weiter. Habe dann in Osterferien von der Schule, habe ich dann ein Praktikum gemacht beim Bundeswehrradio in Andernach, um mich da auch so ein bisschen im Radiobereich weiterzuentwickeln und das zu sehen. Und hatte dann eigentlich vor, mich 8 Jahre zu verpflichten, Feldwebellaufbahn oder Unteroffizierlaufbahn. Hatte da auch meine Sonderprüfung und sowas gemacht. Und für mich war quasi der Plan, nach Fachabi gehe ich zur Bundeswehr 8 Jahre und let's go. Und nach diesen 2 Tage Sonderprüfung, da hast du psychologischen Test, Sporttest, schriftlichen Test, alles Mögliche. Durchfallquote extrem hoch. War einer von den wenigen, die da bestanden hatten. Und dann checken sie quasi, ob die Stelle verfügbar ist. Ist nicht verfügbar. Dann prüfen sie nach 3 Monaten nochmal. Nach 3 Monaten nochmal. Und nach dem 3. Mal müsstest du diesen Test dann nochmal wieder komplett machen. Und das war genau in dem Zeitpunkt, wo dann Fachabi ausgelaufen ist. Und dann kam quasi die Absage, dass immer noch nichts frei ist. Und dann stehst du erstmal da. Das heißt, ich habe dann halt relativ schnell glücklicherweise einen Praktikumsplatz gefunden bei hier eine Luftraumfahrttechnik und habe dann da mein Jahrespraktikum gemacht, damit danach halt das Abi dann durch ist. Ja. Und dadurch, dass dann der Ausbildungsvertrag nochmal 10 Monate später war, hatte ich halt quasi Freizeit. Und dann wollte ich quasi mal 3 Monate bei Freaks irgendwann ein Praktikum machen. 3 Monate wollte ich nochmal zu einem normalen UKW-Radio irgendwie Praktikum machen. Und 3 Monate hätte ich dann bei der Firma, wo ich angefangen hätte oder weitergemacht hätte, dann einfach nochmal gejobbt und ein bisschen Geld verdient oder gut Geld verdient. Und dann kurz vor Weihnachten 2005 kam dann der Anruf von Micha Freaks und meinte, ey, wir suchen gerade dringend jemanden, der ab Januar nach Berlin kann, um dort Praktikum zu machen. Hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, also grundsätzlich schon. Ich müsste noch mal so ein bisschen was klären. Ich sag dir noch mal Bescheid. Ab wann würde es denn losgehen? Also naja, eigentlich, wenn es nach denen geht, direkt hier am 2. oder 3. Januar. Ja, und das war halt kurz vor Weihnachten so, ne? Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, weil von den Kosten her hätte ich es mir damals nicht leisten können. Ja, das heißt, wäre nur gegangen, wenn meine Eltern das halt auch finanziell unterstützt hätten. Und bei meiner Mutter wusste ich relativ schnell, was ich sagen muss, dass sie sagt, oh ja, ist doch cool, mach das, wir unterstützen dich. Aber beim Fadi musste ich halt ein bisschen. Und nach 2-3 Tagen kam er auf mich zu und meinte, er hat jetzt nochmal überlegt und finanziell und bla, und sie unterstützen mich. Ich soll das machen, was mich erfüllt. Er hatte damals in seiner Jugend nicht die Möglichkeit, irgendwie seinen Traum zu verwirklichen. Und sie wollen mir das ermöglichen. Und von da soll ich das machen. Und dann war ich am 11. Januar 2006 in Berlin und bin dann quasi nach Berlin gezogen. Und da ging es dann los mit Praktikum. Und für mich war eigentlich der Plan dann schon klar, ab Sommer gehe ich wieder zurück nach Frankfurt, um dann meine Ausbildung dort zu machen. Und irgendwann kam dann, ey, willst du nicht hier deine Ausbildung machen? Und dann war so, ja, okay, was kann man denn machen? Und dann habe ich Ausbildung gemacht, Kaufmann zum Marketing Kommunikation. Das war das erste Ausbildungsjahr für diesen Beruf. Vorher war es der Werbekaufmann. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und dann kam quasi immer eins zum nächsten.
Dann an der Stelle vielleicht erstmal ganz kurz Grüße gehen raus an Papa und Mama Remmert. Ja, habe ich ja schon gesagt. Na, dann ging es bei dir weiter. Azubi, Projektleiter, Abteilungsleiter und dann jetzt eben Senior Vice President.
Yes.
Also das ist so auch nicht zwingend nicht die Bundeswehrlaufbahn, wo man quasi die verschiedenen Feldwebelstufen durchgeht, ja, und dann immer mehr Sterne an der Kutte dran hat, aber technically auch trotzdem, obwohl es ja so ein neues Feld ist, der klassischste Weg, den man nehmen kann für diesen doch neuen Beruf, das ist ja TV-Produktion gab es ja vorher schon, aber ich meine, es war ja auch schon viel Internet.
Ja.
Und vor allem ja, gerade in einer Szene, eben der Gaming-Szene, die da eben noch am Aufblühen war, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, du auch einer der Mitbegründer bist von so Szene-Seiten wie 99 Damage. Und für die, die es nicht wissen, es gibt ja bei den Spandauern, also bei Freaks 4U gibt es ja zum einen Summoners Inn, das ist quasi so die Anlaufstelle für alle Dinge, die mit League of Legends zu tun haben, und 99 Damage ist quasi das Pendant dafür, für alles, was auch nur ansatzweise mit Counter-Strike zu tun hat.
Ja.
Ja, wie kam es dazu? Also was genau, wenn ich jetzt sage, du bist Mitbegründer von der Seite, ist das korrekt oder muss man das noch irgendwie spezifizieren?
Nö, ist 100% korrekt. Also im Prinzip die Seite habe ich gestartet unter dem Dach von Freaks. Im Prinzip war damals, also wir hatten GameSpots als Plattform mehr oder weniger. Da haben wir unsere damals Radiosendungen gemacht und dann später die Videostreams. Und waren da auch einer der Vorreiter mit. Und so wie wir heute bequem Twitch kennen und jeder kann da irgendwie einen Kanal aufmachen und loslegen und streamen, so einfach war es damals nicht, weil damals musstest du im Prinzip für den Traffic bezahlen, wenn du einen Videostream gemacht hast. Das war sehr teuer.
Da kommen schon ein paar Daten zusammen, ja.
Sehr, sehr teuer. Heute wirst du bezahlt für den Content, den du streamst. Früher musstest du bezahlen, um den Content streamen zu können. Und da hatten wir gemacht, Counter-Strike und Warcraft waren so eigentlich so die Core-Games. Und irgendwann ging es ja dann von Warcraft weiter zu StarCraft. Und StarCraft war das erste Mal, dass wir es nicht unter dem Label von GameSpots gemacht haben, sondern unter MyStarCraft als neue Seite. Damals Kaldor, kennt man vielleicht auch in der deutschen Szene oder international. Macht ja inzwischen fast ausschließlich Englisch. Der hatte dann MyStarCraft aufgemacht und das war so der erste Schritt, wo wir eine dedizierte Community-Seite für ein Spiel nur gemacht haben. Und das hat ganz gut funktioniert, hatte aber auch zur Folge, dass auf GameSpots natürlich deutlich weniger Traffic los war und halt immer ein bisschen kleiner geworden ist. Und so in der Endphase von Counter-Strike 1.6 hattest du im Prinzip zwei größere Szene-Seiten. Die größte war Readmore und die, die danach kamen, war Fragster. Auf GameSpots war nicht mehr viel los. Das heißt, ich habe sehr viel, wenn ich gestreamt habe, halt auch mit der Community von Readmore interagiert. Und das war dann so auch die primäre Anlaufstelle. Und als es dann so immer klarer wurde, dass Counter-Strike Go kommt und im Prinzip beide Communities, 1.6 und Source, wieder miteinander verschmelzen sollte, war halt dann so für uns die Frage, was machen wir?
Und welche Seite wird's dann korrekt, vor allem?
Also, ne, macht man was mit Readmore zusammen, würde aber bedeuten, der Stream ist mehr oder weniger unser Ding, die Plattform gehört aber dann weiterhin Readmore bzw. Computec zu der Zeit, die dahinter standen. Und damit macht man ja einen anderen Partner dann auch irgendwie groß. Und du hast ja keinen Einfluss darauf, was drumherum irgendwie passiert. Oder macht man eine eigene Seite. Und dann habe ich halt für mich überlegt, und dann klassisch, die Werkzeuge, die man natürlich an die Hand bekommen hat, auch in seiner Ausbildung, quasi eine SWOT-Analyse, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Das heißt, welche Konkurrenten gibt es, Competitor-Analyse, was gibt es im Markt, wenn alle jetzt umswitchen auf CSGO, die vor 1.6 oder Source gemacht haben, wo ist man wie unterwegs, wie gut ist man vernetzt. Und würde ich, wenn wir Englisch machen würden, auch weiter kommentieren, dann auf Englisch oder nicht. Und das habe ich für mich ausgeschlossen, weil ich einfach finde, dass zumindest mein Englisch, ich habe mich nicht sicher genug gefühlt, um irgendwie native dann irgendwie gegen andere englische Native-Speaker zu konkurrieren.
Ich weiß genau, was du meinst, weil egal wie gut dein Englisch ist, dein Deutsch wird, deine Muttersprache wird immer besser sein und der Witz und den Charme, den du deiner Muttersprache hast, den kann man bis zu einem gewissen Punkt emulieren, aber ich glaube, den kann man nicht 100% übertragen.
Exakt.
100%. Und das wäre dumm, deine Stärke im deutschen Kommentieren dann also dich selber zu schwächen.
Und das ist halt das eine und natürlich auch die ganzen Kontakte und sowas, die man hat. Man ist halt mit den deutschen Spielern, mit den deutschen Orgs und sowas halt sehr gut vernetzt bei den internationalen. Natürlich kennt man sich hier und da auch, aber es ist halt einfach was anderes. Und von da ist es dann auf Deutsch gefallen. Dann habe ich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, wann wir starten können. Und das war dann eben auch zu einem Saisonstart damals. Ich weiß nicht, ob es, also ESL-Meisterschaft war es auf jeden Fall nicht, ob es EPS war oder Deutschlands beste Gamer. Auf jeden Fall zu einem Saisonstart, wo wir dann auch die Übertragung gemacht haben, damit halt auch direkt Content ist. Und dann ging das los, 2012, im Oktober. Und das hat ganz gut gepasst, weil davor habe ich im Prinzip 2 Jahre Knauen C-Sport Sofa gemacht, wo ich so meine YouTube-Reihe hatte und viele Stars und Sternchen der Szene besuchen konnte, viele geile Aktivitäten machen konnte und das war dann so der gute Next Step und dann habe ich 99 Damage gegründet. Ein paar Leute kannte ich noch, die eben direkt zum Start mit dabei sind, die man irgendwie direkt angegangen ist und dann sind wir innerhalb von einem Jahr eigentlich dann zur größten Community-Seite in Deutschland geworden. Und nach sind halt andere Seiten haben dann zugemacht und
so wie es prinzipiell irgendwie gefühlt bei allen Dingen ist, die Freaks anfassen, weil bei LOL war es auch so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die eine andere LOL-Anlaufstelle, die es noch gab in Deutschland war, hieß. Aber irgendwann gab es dann auch noch Summoners Inn und kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ist vielleicht doof, dass es nicht mehr so divers ist. Andererseits finde ich aber auch gut, wenn man eine gute Anlaufstelle hat und sagen kann, die kann wenigstens komplett aufblühen, als dass die sich alle gegenseitig kannibalisieren und nicht so richtig funktioniert, muss man dann vielleicht irgendwie so einen Merger machen und eine so eine super Seite machen und dann eben einfach alle anderen akquirieren und in ein so ein riesen geiles Konglomerat reinschmeißen.
Es hat immer Vor- und Nachteile und gerade im CS-Bereich gibt es ja inzwischen auch wieder deutlich mehr Community-Seiten und ist auch immer ganz gut, wenn man dadurch sieht, was andere machen, vielleicht wie sie auch unbeschwerter an Sachen rangehen, Dinge schneller machen. Damit wird man ja auch wieder herausgefordert, selber zu agieren und auch wieder den Markt voranzutreiben. Und deswegen Konkurrenz belebt das Geschäft. Man sagt es immer so schön daher. Aber da ist natürlich was dran, weil das macht am Ende das Produkt umso stärker.
Du hast jetzt vorhin schon gerade eben, das ist mein bisschen BWL-Wissen, was ich noch hatte, wieder wach geworden, als du angefangen hast mit SWOT-Analysen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was das A war, Strength, Weaknesses, Strength, irgendwas
Opportunities
und Threats.
Und genau, korrekt.
Ach stimmt, das ist ja gar nicht A, es ist ja SWOT, das ist ja mit O. Opportunities yes, yes, and yes. Threats, ja. Ja, ja, ja. Deswegen finde ich nichts, was mit A anfängt. Ich
bin wieder im Spiel unterwegs, ja.
Ja, ne? Gewaltfantasien und Shooterspiele haben mein Gehirn kaputt
also
gemacht.
Also in Deutsch Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. So, ne?
Und, ja. Und im Englischen Strength, Weakness, Opportunities und Threats.
Weaknesses, ja. Ja, und ja. Threats, genau, ja.
Nee, aber hast du damit gezeigt, dass du natürlich auch auf planerischer Seite schon was auf dem Kasten hast? War es damals schon bei dir so, dass du dich entscheiden musstest oder immer so ein bisschen hin und her getanzt bist zwischen eben der einen Seite, wo du Moderatorknochen bist und dem sagst, okay, ich caste Spiele, ich moderiere Sachen, ich moderiere eben zum Beispiel mein Sofa.
Yes.
Und auf der anderen Seite, okay, ich setze mich aber auch hin und plane Sachen, um dann eben Seiten wie 99 Damage aufzubauen. Hast du damals schon gemerkt, das ist ein Problem für dich, dass du beides unter einen Hut bringen musst? Oder hast du so Momente gehabt, wo du einfach gesagt hast, ich switch jetzt von null auf gleich und jetzt ist 2 Stunden lang Planungsknochen und nachher muss ich wieder 2 Spiele casten und danach kann ich wieder weiterplanen?
Tatsächlich ist es so gar nicht bewusst in der Zeit, wo man immer irgendwie auch auf mehreren Hochzeiten getanzt hat oder mehrere Hüte auf hatte, weil ich es irgendwie aus meinem Leben bisher auch immer so gewohnt war, dass man nicht irgendwie so sein eines Ding hat. Und das war's. Ich habe damals neben der Schule, ich habe schon immer 2 Sportarten gemacht, zwar einmal Kunsttouren und Fußball, wo man schon immer irgendwie so die Sachen hatte. Ich hatte neben der Arbeit dann quasi auch immer irgendwie den Part. Ich hatte damals irgendwie in der bei uns in einem Ort in der Kirche quasi noch geholfen und sowas. Also es war immer, dass man irgendwie mehrere Sachen zu tun hatte. Mhm. Und so war es dann auch irgendwie im Beruf so, ne? Also ich hatte ja neben der Ausbildung musste ich auch teilweise auf Messen vorbereiten, auf Messen moderieren und während andere dann irgendwie aus der Schule, wenn sie irgendwie keine Ahnung, mal ein Event am Wochenende hatten, dann hatten sie halt danach frei. So, ne? Bei mir war dann Montag direkt wieder Schule, Klausuren schreiben und gib ihm so, ne? Und nach der Schule war es ins Büro gehen und die anderen waren dann so, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich so, ah ja, nee, ich muss ins Büro. Und so, ah ja, okay, ich muss nur einen Tag in der Woche ins Büro nach der Schule, nicht beide Tage. Ja, und so war das halt schon immer irgendwie, auch die Events, die wir gemacht haben. Ich habe ja am Ende vor Ort moderiert. Aber in der ganzen Planungsphase davor war ich halt mitverantwortlich. Das heißt, ich musste meine Arbeit dann immer während dem Event an irgendwen übergeben und musste dann alles andere über mich ergehen lassen, während man dann moderiert hat. Und von da war man es schon irgendwie immer gewohnt, dass man so mehrere Hüte auf hatte und es war für mich auch fein. Deswegen gab es jetzt nie irgendwie den Punkt, boah, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja, dadurch, dass ich halt viel Bock hatte, viel Fleiß gemacht habe, auch 99 Damage hat funktioniert, weil es für mich egal war, wann ich daran gearbeitet habe. Es hat sich aber nicht angefühlt wie Arbeit, so, ne? Und wenn ich irgendwie nach dem Cast 23 Uhr, wenn irgendwer aus dem Team, aus dem Projekt noch irgendwie was wollte oder quatschen wollte, dann habe ich das gemacht. Und nicht so, ja, nee, ich habe jetzt meine 8 Stunden voll.
Tschüss.
Kannst morgen dich wieder melden, wenn es irgendwie passt. Und ja, von da war das immer irgendwie so ein bisschen jonglieren.
Als jemand, der so viel macht und auch so viel selber macht, gerade natürlich zum Beispiel Sachen wie vor der Kamera stehen, kann man dir ja gar nicht abnehmen. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel schon gesagt hast, du bist angenommen auf einer Messe und musst ja dann irgendwann einfach auf die Bühne und kannst faktisch in dem Moment nichts anderes machen, weil natürlich 100%, 110% Knochen auf der Bühne die Leute entertainen muss. Und da kann man nicht mal kurz sein Handy checken oder mal eine Mail schreiben. Ja. Ist einfach nicht möglich. Und du dann sagst, du gibst da Sachen ab. Ist es für dich schwer, Sachen abzugeben, Sachen zu delegieren, weil du am liebsten alles selber machen würdest? Oder ist es so ein Ding, wo du mittlerweile gelernt hast, nee, du kannst, ne, ich meine, wie gesagt, in deiner aktuellen Berufsbezeichnung hast du ja auch ein Team wahrscheinlich unter dir, wo du einfach Aufgaben delegieren kannst oder sogar musst. Ist das was du gerne machst oder was dir schwerfällt? Oder ja, wie ist da deine Einstellung zu?
Also früher ist mir das deutlich schwerer gefallen, aber es gibt einen Punkt im Leben, da geht's irgendwann nicht mehr anders. Und da muss man das lernen. Und es kostet Zeit, Energie, Kraft und auch sehr viel Disziplin, dann Aufgaben abzugeben und dann auch loszulassen damit. So, ne? Ich glaube, man hat es so ein paar Mal schwerer, durch die schwere Schule gelernt, weil dann halt einfach ne, so viel ist, dass man es gar nicht mehr handeln konnte. Aber auch beispielsweise 19 and Damage dann abzugeben, als wir dann angefangen haben mit Regionalfernsehen, konnte ich nicht mehr beides parallel machen. So, ne? Und das Projekt dann abzugeben, was man irgendwie aufgebaut hat, über viele Jahre, mit ganz, ganz, ganz viel Herzblut und Schweiß, das war schon schwer. Aber es war dann auch so der Schlussstrich. Und ich wollte auch nicht, dass quasi nur einer irgendwie vor den Kulissen dann derjenige ist, aber hinter den Kulissen wird er quasi immer noch wie eine Marionette gesteuert, weil das wäre auch nicht fair der Person gegenüber. Und so soll es halt auch nicht sein. Und inzwischen kann ich sowas sehr gut. Ich gehe damit aber auch offen um, auch gegenüber meinen Führungskräften, dass ich denen dann sage, ey, manchmal kann es halt noch sein, dass ich irgendwo mich, man verrennt sich dann und ist dann doch wieder drin, haut mir einfach auf die Finger, egal was hierarchisch sonst irgendwie, wir sind am Ende ein Team, so, ne, und dann sagt einfach, ey, nicht dein Ding, lass da deine Finger raus, wir kümmern uns da drum. Und das funktioniert inzwischen, finde ich, sehr gut, ist alles ein Learning-Prozess gewesen, aber jetzt merkt man halt auch, und natürlich machen es andere Personen anders. Keiner macht es genau eins zu eins so, wie wenn du es jetzt machen würdest. Aber das ist okay. Und damit muss man einfach, und das muss man irgendwann akzeptieren, dass jemand es anders macht auf seine Art. Und das ist auch gut. Und man kommt zum gleichen Ziel. Es ist am Ende komplett egal. Und wenn jemand eine Frage hat, dann bin ich der Letzte, der sagt, so lass mich damit in Ruhe. Natürlich gebe ich meinen Rat. Und die Leute sollen genauso auch ihre Fehler dabei machen. Natürlich, wenn ich sehe am Ende, das geht komplett, fährt voll gegen die Wand, dann hake ich dann irgendeiner Stelle dann schon mal ein und sage, ey Leute, ich glaube, das könnte zu einem Problem werden. Aber das ist auch fein. So, ne? Und bei anderen Sachen, wenn es halt so kleinere Sachen sind, dann mach den Fehler. So, ne? Ich habe auch nur gelernt, weil ich viel alleine machen konnte und weil ich Fehler machen konnte. Und daraus lernt man und wird besser. Und wenn man das einmal akzeptiert, dass man A, ein gutes Onboarding und eine Übergabe macht und die Zeit dafür investiert, weil meistens ist ja, ja, wenn ich es dem jetzt erkläre, in der Zeit kann ich es auch selber machen. Das ist toll. Funktioniert für
mich. Ja, aber wenn du es ihm einmal erklärst, musst du es ihm beim nächsten Mal nicht mehr erklären.
Korrekt.
Ja.
So, ne?
Und Zeitinvestment.
Und das ist halt das Ding. So, und wenn man das einmal verstanden hat, dass man einmal halt mehr Zeit investieren muss, danach wird es aber weniger auf deinem Tisch, dann fängt man A damit an. Und wenn du der zweite wichtige Step ist, auch zu akzeptieren, dass Leute es anders machen. Und ja, womit, also aktuell, es würde gar nicht mehr anders gehen. Ich habe jetzt bei mir um die 120 Leute unter mir. Das heißt, die könnte ich gar nicht alle irgendwie
einzeln betreuen.
Korrekt. So, und habe bei mir jetzt momentan 9 Direct Reports, 7 Führungskräfte, die quasi dann die ganzen Departments leiten und führen. Und das ist quasi mein Team. So, ne? Und darunter, ich kann ja gar nicht mit 120 Leuten irgendwie One-on-Ones führen. Also dann
das geht ja zeitlich gar nicht.
Genau, das passt nicht mal in den Monat rein.
So. Das, ich merke gerade, wie sehr auch ne, so Führungskraft sein einfach auch was Pädagogisches hat, wo man einfach merkt, okay, man hat so ein bisschen, fast schon so ein bisschen auch wie so eine Eltern-Kind-Beziehung gleichzeitig, total, weil du auch sagst, ne, man muss, wie auch bei einem Kind, man muss natürlich gucken, dass das Kind nicht von der Klippe rennt, aber man kann eben auch mal vielleicht daneben sitzen und gucken, wenn es einfach mal kurz stolpert und sich dabei nichts bricht, aber ne, und einfach lernt, okay, wenn ich zu schnell renne, packe ich mich aufs Maul.
Ja, exakt.
Muss man lernen. Und was mich dann direkt auch wieder gedanklich dazu bringt, dass es natürlich dann noch vollkommen klar ist, dass jemand wie du auch irgendwann sagt, okay, ich mache einen Ausbilderschein, so, weil ich merke, ich kann das Wissen weitergeben und kann dann eben so eine nächste Generation, wie zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, fand ich super interessanten Fakt, einen Mori ausbilden, der er dann wiederum auch gesagt hat, okay, ich mache einen Ausbilderschein und könnte jetzt auch, wobei ich glaube, bei ihm war das mit dem Ausbilderschein ja auch übers Kochen, weil er das ja auch gemacht hat.
Ja.
Und dann dazu, also ich glaube, der könnte jetzt sowohl Leute im Kochen als auch im Kommentieren.
Korrekt, mit durch Berufserfahrung bist du dann quasi auch in deinem ausübenden Beruf zugelassen. Ja.
Genau, das hat man schon mal. Du musst den Beruf nur lange genug machen und dann einmal quasi Leuten beweisen, okay, ich kann das auch gut vermitteln und dann kriegst du quasi den Ausbilderschein und dann kannst du alles, was du über, gibt's da eine Jahresanzahl? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Mori hat's gesagt, aber wenn du eine bestimmte Anzahl an Jahren oder
ich glaube, Zeit, 5 Jahre Berufserfahrung irgendwie so, hängt aber auch immer, glaube ich, ein bisschen ab von Bundesland zu Bundesland und wie dringend gerade auch Ausbilder gebraucht werden und pipapo und
Kannst du uns mal so ein bisschen durch den Tag durchnehmen, vielleicht mal so ein Schnellabriss, was du jetzt genau machst als Senior Vice President TV and Media Production.
Also im Prinzip ist meine Arbeit sehr viel fremdbestimmt, weil wenn irgendwer was hat, dann muss ich reagieren. Das heißt, ich habe jetzt nicht klassisch irgendwie, das so sieht mein Tag aus und habe jetzt die ganzen Aufgaben. Die stehen bei mir natürlich auch irgendwie drinne. Die werden aber dann auch immer mal von Tag zu Tag weitergeschoben, weil man dann halt wirklich Zeit dafür hat. Im Prinzip steht ein Tag sehr viel aus Meetings. Zum einen One-on-Ones, die man hat mit den verschiedenen Führungskräften. Also es ist, glaube ich, einfacher, so eine Woche zu beschreiben. Ich habe quasi mit allen Führungskräften Bi-Weeklies. Dann gibt es Monthly-Meetings, wo man über das reine Department spricht. Und dann gibt es nochmal Meetings, wo wir alle meine Führungskräfte zusammenkommen, um so ein bisschen Teambuilding und Erfahrungsaustausch und sowas. Dann bin ich in Top-Management-Meetings logischerweise unterwegs, wo dann quasi Overhead-Top-Management zusammenkommen, über verschiedene Themen gesprochen wird. Dann haben wir VP-Meetings, wo wir quasi über alles intern, ne, was gibt's gerade für Themen, Pitches, Projekte, wie läuft wo was, gibt es irgendwo Herausforderungen. Dann gibt es zwischendrin sehr viele Fragen, wo man mal irgendwie, ey Knochen, hast du kurz Zeit? Oder ey Knochen, kannst du hier mal kurz mithelfen? Oder kann ich hier mal kurz deine Meinung? Leute zu empowern, Dinge anzuhören, dann auch mal Dinge zu challengen, wo man gefragt wird, hier, wir würden das gerne so und so machen bei dem Konzept oder was auch immer es irgendwie sein kann. Neue Produktausrichtung, hier ist jetzt die Zielgruppenanalyse, so wollen wir uns weiterentwickeln. Und teilweise auch in Pitches dabei zu sein, wo man manchmal eine größere Rolle einnimmt, manchmal eine kleinere oder nur facilitated. Dann zusätzlich bin ich gerade noch im Valorant-Projekt bei uns mit drin. Die VCT produzieren wir ja hier in Europa. Und da habe ich auch eine feste Rolle im Team und gebe da quasi so ein bisschen dann Guidance und Erfahrung mit und blicke da drüber. Dann bist du in Kundenterminen mit dabei. Ja, im Prinzip.
Das war schon eine sehr ausführliche Antwort auf jeden Fall.
Ja. Bewerbungsgespräche bist du manchmal noch mit dabei. Ja, solche Geschichten. Und dann viel Freigabesachen, Budgets. Excel ist mein treuester Freund auf jeden Fall.
Dass man da nochmal, man kommt nicht dran vorbei, ne?
Ja.
Es ist furchtbar. Wo du gerade Valorant gesagt hast, das wäre tatsächlich auch nämlich noch eine Frage, die mir so ein bisschen, gerade hochkam, klingt so negativ, aber die gerade in mir aufkam, weil du ja natürlich, du bist ein alter CS-Hase und ich weiß bei dir persönlich auch, weil wir unter anderem schon gespielt haben und auch weil du mit meinem manchmal Co-Moderator hier mit Max, mit Frackstube natürlich, Silberlöckchen und Brimstone sind dann da gern mal zusammen unterwegs gewesen auf den Valorant-Servern. Ja. Und da natürlich auch drin bist, aber schon man ja irgendwie sagen kann, dass vor allem CS Valorant, also diese beiden Tech-Shooter so deine Heimat sind. Du jetzt aber natürlich bei Freaks 4 You als Senior Vice President TV and Media Production nicht nur noch CS machen kannst, sondern eben für viel verantwortlich bist. Ist das was dir schwergefallen ist, zu sagen, so ich würde eigentlich, wenn es geht, nur CS und dann vielleicht jetzt Valorant machen? Oder ist es für dich, dass du sagst, nö, E-Sport ist E-Sport und dieses ganze Ding als solches, ich meine, du kannst ja immer noch so ein bisschen in CS und Valorant drin dabbeln.
Ja.
Geht das gar für dich?
Ja, auch allen voran, weil ich damals, also ich habe natürlich, Counter-Strike war mein, ne, das war mein Herz, meine Seele. Und zwar nicht irgendwie so ein Spruch, sondern ich bin damit groß geworden, es hat Bock gemacht. Man hat so viele Leute dadurch kennengelernt, so viele Leute glücklich machen können. Und Leuten auch irgendwie dadurch einen Job gegeben im E-Sport und das war immer geil. Aber ich habe auch immer gerne anderen E-Sport geschaut. Ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl gespürt habe, boah, ich würde das auch gerne kommentieren und auch gerne machen. Aber geschaut habe ich es gerne. So, ne? Ich habe super gerne damals auch immer Warcraft geschaut. Ich habe es nie gerafft. Aber ich habe es einfach gerne geschaut, so, ne, wenn es dann in diese Fight ging und so. Irgendwann wusste man schon so, ah, ist gleich vorbei, so, aber ne, wie alle Einheiten da heißen, kein Plan. Ich fand auch immer eine ESWC oder eine WCG ganz geil, weil man einfach ganz viele verschiedene Spiele gesehen hat und hab die mir auch gerne angeschaut. So, ne? Also es, ich war jetzt nie irgendwie so festgelegt auf eins oder ne, nur das, was ich selber kommentiere, gucke ich und spiele ich irgendwie auch. Und genauso auch im normalen Sport. So, ne? Ich schaue einfach gerne Sport. Und da ist egal, ob jetzt gerade Fußball läuft oder ob es dann irgendwie, keine Ahnung, Football, Rugby oder auch mal ein Snooker ist oder sowas. So, ne? Es ist einfach, und so war das für mich. Und jetzt auch im Produktbereich. Natürlich muss man so ein bisschen auf die Markttrends schauen, gucken, was hat welches Potenzial, welcher Publisher steht dahinter, wo man dann auch schon ein Gefühl hat, kann was werden oder wird wahrscheinlich eher so ein halbes Jahr irgendwie aktiv und dann ist es halt wieder irgendwie weg. Und dafür muss man halt auch einfach offen sein. Und Counter-Strike habe ich einfach sehr lange gemacht. Letztes Jahr das Mikrofon quasi abgelegt und damit auch für mich so abgeschlossen, in Anführungszeichen. Natürlich schaut man es noch, aber nicht mehr zu dem Grad wie in der aktiven Zeit. Valorant macht mir extrem viel Spaß. Ich schaue es gerne, es ist einfach was Frisches, was Neues gerade. Und was ich momentan viel spiele, das so abends dann zum Runterkommen, ist eine Runde TFT. Das ist halt für mich entspanntes Zocken. Da kann man ganz gut abschalten, doch nochmal eine E-Mail nebenbei machen oder was auch immer. Und das funktioniert ganz gut. Aber ich schaue sehr viel E-Sport, sehr viele Streams. Und ja.
Was du für ein Arbeitstier bist, das bei dir vollkommen selbstverständlich und als was Positives zu sagen ist, zu sagen, ich kann ein Spiel spielen und das Spiel ist für mich gut, wenn es entspannt und ruhig ist und ich dabei vielleicht sogar noch eine Arbeitsübung beantworten kann. Schon ein bisschen bezeichnend. Wenn du dir so, ich meine, man ist ja selber auf E-Sport-Events unter anderem gewesen, jetzt sei es die ESL-Meisterschaften, die deutschen, wo du halt einfach beruflich unterwegs warst, aber für was für Gaming-Events würdest du dir jetzt heutzutage noch als Privatperson Karten kaufen? Also wenn du sagst, so da hätte ich wirklich mal Bock, mir das mal zu geben. So ein, weiß ich nicht, so ein International zum Beispiel irgendwie, so ein Dota 2.
Boah, da glaube ich ehrlicherweise nicht. Gucken auch, ja, aber das reicht mir von zu Hause. Also für Major würde ich auf jeden Fall Geld ausgeben, CS-Major. Eine Gamescom würde ich wahrscheinlich auch hinfahren, auch wenn ich das nicht jedes Jahr bräuchte als Privatperson, weil es halt einfach extrem voll ist. ESL One Cologne ist Wahnsinn, wenn man da mal vor Ort war, dann weiß man es, was es irgendwie in einem auslösen kann. IEM Katowice war ich tatsächlich noch nicht und ist da so die Uhr, so, ne, also da ging es ja quasi so los in großen Stadien. Mhm. Das war sehr cool. Ich fand auch das Dota-Event damals in Frankfurt extrem nice, weil es halt im Stadion war und man einfach ein Stadion mal anders kennenlernt, als dann nur zu einem Fußballspiel. Und das war auch ganz cool. Ja, also ich habe tatsächlich schon viel erleben dürfen, bin da auch sehr dankbar. Und jetzt nicht irgendwie nur in Deutschland, sondern auch schon sehr viel von der Welt gesehen durch den Job. DreamHack war extrem geil in Jönköping damals, DreamHack Winter, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Level ist als das, was man hier aus Deutschland kennt. Ich habe diverse Messen schon sehen dürfen, egal ob es jetzt eine Computex war oder eine CES in Amerika. Ja. Also ich glaube, wenn es nochmal eine WCG oder ESC geben würde, dann würde ich mir da als Privatperson auch eine Karte kaufen, weil die Events waren cool für die damalige Zeit.
Aber ich habe schon gemerkt und ich habe auch so ein bisschen, da habe ich auch schon drauf abgespielt, da war halt viel DreamHack, die IEMs, ja. Die Majors, die ESL Ones in Köln. Also sehr natürlich trotzdem sehr, sehr CS-heavy. Ja. Hätte mich aber auch gewundert, wenn jetzt deine Antwort gewesen wäre, ja, na, alles, aber CS brauche ich nicht mehr, habe ich schon genug gesehen. Ja. Und das ist aber genau was, wo ich eh auch noch hin wollte, wo du auch gerade eben selber schon gesagt hast, du hast dann jetzt, war es letztes Jahr? Ja, letztes Jahr, 2021. Ja. Das Mikro quasi ja an die Wand gehangen oder gedroppt oder wie auch immer man das, was, keine Ahnung, was da der korrekte Ausdruck
Mic
ist.
Drop, um dich dann, geil.
Ja, ja. Ja, ne, hast letztes Jahr den großen Mic Drop hingelegt und dich ja von der Bühnenwelt mehr oder weniger verabschiedet, um dann eben jetzt unter anderem deiner aktuellen Tätigkeit als Senior Vice President TV and Media Product bei Freaks 4U Gaming nachzugehen. Aber ein guter Moment, um Sachen aufzuhören, ist nicht nur 2021, wo man Knochen heißt, sondern auch jetzt. Denn hier ist der große Cliffhanger. Denn warum das ein guter Zeitpunkt war, darüber würde ich gerne beim nächsten Mal mit dir quatschen und dann vielleicht auch noch so ein paar, also ein paar alte Geschichten aus dir rauskitzeln.
Sehr gerne.
Sowas wie Einschlafen bei der Arbeit oder so.
Perfekt, ja.
Vielleicht können wir das nochmal rausbringen. Ja, das, ach echt? Dazu musst du mir auf jeden Fall beim nächsten Mal mehr erzählen. Da hören wir uns da draußen natürlich wieder, aber vorher gibt's hier noch einen Tierfakt, ja. Du hast leider nicht die Wahl. Ich habe jetzt einfach beschlossen, du kriegst jetzt mal einen Fakt zum Thema Grizzlybären. Mhm. Grizzlybären haben nämlich, falls du es nicht wusstest, lieber Knochen, eine Kieferkraft oder eine Kieferdruckkraft von 8 Millionen Pascal.
Pascal, ja.
Warum weißt du das?
Nein, ich habe einfach nur mitgejoked.
Okay. Ja, ist gut. Okay, ja gut, ich meine, was soll es sonst an der Pascal? Man weiß es, ist die Druckeinheit. Reicht übrigens aus, um eine Bowlingkugel in der Mitte oder wo auch immer man so hinbeißt, zu durchtrennen.
Krass.
Was auch immer man mit so einem Skill braucht, aber vielleicht ist das irgendwann in der Zukunft wichtig, wenn wir uns alle in Grizzlybären verwandeln sollten und bei den internationalen Bowlingball-Zerquetzungs-Majors mitmachen. So oder so ähnlich.
Top.
Knochen, dir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Wir hören uns natürlich dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns wieder bei Folge 97 und hoffentlich auch 98, 99 und so weiter. Und dann natürlich auch beim zweiten Teil mit Matthias Remmert, aka Knochen. Bis dann. Tschüss.
Game Faces, powered by Blue.